ARD.
Was in der DDR alles Anfang der 50er Jahre erschienen ist, da kann man heute nur staunen. Mhm. Zum Beispiel das Buch King Ping Me. Da werden alle möglichen Sexualstellungen bildlich dargestellt etc. Das ist ein chinesisches Buch. Das ist in der DDR erschienen. Und meine Schwester und ich wussten auch, wo das stand, das Buch. Wenn die Eltern nicht da waren, haben wir natürlich da reingeguckt. Aber im Kern eigentlich nichts verstanden.
So Leute, mal ganz kurz zuhören. Jetzt kommt Nachsitzen mit Herr Schröder. Also mit Herrn Schröder, also ist ja Dativ, ne? Also mit wem? Also mit mir, mit dem Schrödi. Also, Stifte raus, es geht los. Für diese Folge habe ich mir einen ganz besonderen Problemschüler eingeladen. Er ist streitbarer, fraktionsübergreifend beliebter Politiker, Anwalt, Autor und Moderator. Wie er selber sagt, Einzelgänger mit Gruppensinn, ausgebildeter Rinderzüchter und dienstältester Abgeordneter. Die Rede ist natürlich von Gregor Gysi. Herr Gysi, sind Sie anwesend?
Ja, ich bin anwesend. Freue mich auch hier zu sein.
Ich habe schon gesehen, Ihr Handy läuft heiß. Mögen Sie WhatsApp-Audio-Nachrichten?
Ja, also WhatsApp habe ich. Ich habe natürlich auch SMS und E-Mail. Signal habe ich noch.
Oh, wow.
Und Telegram, na und das reicht.
Auf allen Kanälen sind Sie unterwegs und
das Einzige, was ich nicht habe, ist TikTok. Aber ich weiß, dass ich da viel auftrete. Ich weiß zwar nicht wie, weil Die Jungen immer zu mir gesagt haben, lauf so lang, mach das, mach jenes. Ich habe artig gehört und wusste auch gar nicht, ob das gut ankommt. Dann habe ich meine Enkel gefragt und die sagten beide, cool. So. Na, dann wusste ich, dass es stimmen muss.
Ich habe Ihre Autobiografie natürlich hier gelesen und ich musste, selten lache ich schon beim ersten Satz vom Prolog. Und der erste Satz vom Prolog, ich habe schon als Kind gelernt, dass man Sätze nicht mit ich beginnen soll. Das steckt für mich so viel drin.
Und danke, damit ist eigentlich alles über mich gesagt.
Ist eigentlich alles, man kann eigentlich nach dem Prolog aufhören. Also einerseits quasi zur Bescheidenheit erzogen und dann das irgendwie dann doch nicht durchhalten können. Habe ich das richtig interpretiert?
Das ist mir wirklich eingefallen, dass man das so sagt. Erstens stimmt es ja, dass man Sätze nicht bis ich beginnen soll. Die meisten beginnen, aber die meisten Sätze mit ich. Und da dachte ich, wenn ich das in einem Satz so unterbringe, ist das ganz gut, charakterisiert mich ja auch in gewisser Weise. Und das Erstaunlichste ist, meine Autobiografie ist ja erschienen, wenn ich es richtig weiß, im Herbst 2017. Jetzt haben wir das Jahr 2025 und wenn ich auf Veranstaltungen bin, die wird nach wie vor ganz häufig gekauft.
Ja. Nachsitzen mit Herr Schröder heißt ja quasi, dass wir ein ganz bisschen auf die Schulzeit schauen. Und ich fand hier einfach so einen Jugendfreund von Ihnen interessant, den Hans Jürger.
Ja.
Hans Jürger und wie Sie hier so beschreiben, dass er genau das Gegenteil war von Ihrem Elternhaus. Also es gab nur zwei Bücher, die Bibel und das Kochbuch. Und trotzdem hat Hans...
Und der war noch katholisch, ne?
Katholisch.
Kam auch noch hinzu, was in der DDR kein Privileg war.
Ja. Er erschwerend für seine Karriere und trotzdem wurde er Oberarzt.
Ja.
Und Sie schließen dieses Kapitel mit dem Gedanken, leider gab es eine politische Diskriminierung in der DDR, aber eine soziale gab es nicht.
Richtig, und das ist jetzt umgekehrt. Mhm. Wer Kinder nach der 4. oder 6. Klasse trennt, grenzt nur sozial aus, weil... Die brauchen eben etwas länger, wenn du aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern kommst. Und das war ja bei ihm so. Und er hat sich dann das alles so über Volksbibliotheken und so weiter nachgeholt und dann eben auch sein Abitur gemacht und wurde dann Arzt. Und als ich ihn dann das letzte Mal sah, war er schon Oberarzt zu DDR-Zeiten. Und war auch nicht in der Partei oder sowas. Also das ging auch, zumindest in Ausnahmefällen, ja. Heute gibt es aber trotzdem einen interessanten Unterschied. In Berlin und Brandenburg wird in der Regel nach der 6. Klasse getrennt, In den anderen Bundesländern schon nach der 4. Und es gibt prozentual mehr Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Berlin und Brandenburg, die das Abitur machen, als in anderen Ländern. Also schon zwei Klassen wirken sich so aus. Ja. Und wenn man bis zur 8. Klasse das gemeinsam machte, wirkte es sich noch mehr aus.
Ich bin ja in Berlin zur Schule gegangen und hatte 6 Jahre Grundschule und Gymnasium begann bei mir ab der 7. Klasse und ich glaube, dass es für mich auf jeden Fall das Bessere gewesen ist. Ich glaube, in der 4. Klasse hätte ich nicht weiter gewusst. Großartig. Und ja, wir haben, genau, das ist unsere Gemeinsamkeit. Wir sind beide natürlich Berlin sozialisiert.
Ja.
Aber was ich so spannend finde, ist, dass man man hat das Abitur gemacht und war ausgebildeter Rinderzüchter.
Also es gab diesbezüglich eine positive Erscheinung in der DDR und dann eine überflüssige. Ich war Opfer der Überflüssigen. Ja. Also das andere war gut, dann bist du nach der 10. Klasse abgegangen, hattest ein gutes Zeugnis und hast 3 Jahre einen Beruf erlernt. Und in dieser Zeit hast du gleichzeitig ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und das machte Sinn, wenn du Chemiefacharbeiter warst, dass du danach dann Chemie studiert hast. Dann hattest du eben doch eine gewisse Praxis kennengelernt. Dann meinte irgendwann Margot Honecker, unsere Volksbildungsministerin, dass die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, würde man heute sagen, das Gymnasium, zu meiner Zeit war das ab 9. Klasse, später war es ab 11. Klasse, ist auch egal, dass wir nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind. Und deshalb sollten wir nebenbei einen Beruf erlernen. Und der Witz war, dass uns die Hälfte der Ferien geklaut wurden, Praktika etc., worüber wir natürlich sauer waren, aber wir konnten es ja nicht ändern. Und ich entschied mich, Kraftfahrzeugschlosser zu werden, weil es in der DDR schon schwer war, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer, es repariert zu bekommen. Und da dachte ich, wenn ich das alleine kann, ist das ja schon mal ein Vorteil. Und dann bestellte mich der Direktor und sagte, ja, das ist ein LKW-Werk, die Teile sind so groß und schwer, deshalb musst du zur Ausbildung mindestens 16 Jahre alt sein, du bist aber erst 14, das geht nicht. Na schön, sage ich, dann nehme ich Koch. Naja, sagt er, weil ich dachte, kochen können ist ja auch nicht schlecht. Ja. Daraufhin sagt er, naja, die Berufe sind ja vergeben. Na wunderbar, sage ich, dann nehme ich keinen. Und dann fragt er mich, ein Berliner Jung, wie ist denn deine Beziehung zu Tieren? Ich habe natürlich nur an Hund und Katze und den Tierpark gedacht und sage, naja. Und er sagt, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinder. Und so wurde ich das. Und der Witz war, dass mein Vater dann zu mir sagte, ich will dir mal was sagen, wenn du je in deinem Leben in einem anderen Land Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt, sagte er.
Ja. Transatlantisch könnte man als Cowboy wunderbar in Aktion treten. Aber trotzdem lernt man ja doch bei solchen Berufen doch wahnsinnig viel, oder nicht? Also eine andere Art von curricularem Wissen. Es geht doch wahrscheinlich um Disziplin. Um 6 Uhr ging es, glaube ich, los.
Ja, weil wir noch jugendlich waren, die anderen so um 3, 4, wir um 6. Und dann, das war ja das Blöde, hast du deine Vormittagsschicht gehabt und dann konntest du wieder ins Heim gehen und musstest nachmittags wieder ran. Und das war dann bis abends, weil die Kühe eben zweimal gemolken werden müssen. Sie müssen natürlich auch gefüttert werden und muss ja auch ausgemistet werden. Sie müssen auch selber gebürstet werden. Also da ist schon einiges zu tun. Und die Bullen ist es leichter, die müssen nur ausgemistet, gebürstet werden und müssen gefüttert werden, aber nicht gemolken werden. Das ist der große Vorteil.
Das ist der Vorteil bei den Bullen. Haben Sie Einblicke, Kompetenzen von damals im Politikbetrieb anwenden können?
Ja, sicher, das ist ja aber mein Scherz, dass ich dadurch ausmisten kann, ich kann melken, das heißt Steuern eintreiben und vor allen Dingen mit Hornochsen umgehen. Und wenn du das nicht kannst, darfst du auch nicht in die Politik gehen.
Ja. Also in jeder Hinsicht, im Zeugnis steht hier, der Lern- und Leistungswillen von Gregor Gysi war sowohl im Fachunterricht der Berufsschule als auch im Lehrbetrieb sehr wechselhaft. Ich finde das Wort wechselhaft sehr schön. Das erinnert mich immer an einen Wetterbericht irgendwie, oder? Heiter bis wolkig. Krieger schöpfte sein Leistungsvermögen während seiner Ausbildungszeit als Rinderzüchter nicht aus. Sein Verantwortungsbewusstsein muss noch entwickelt und gestärkt werden.
Ja, ich war 18. Ja, kann ja alles sein.
Gregor war höflich und hilfsbereit, förderte jedoch nicht die Entwicklung des Lern- und Arbeitskollektivs. Ja, wie wirkt es auf Sie, wenn man das hier so vorgelesen bekommt von damals?
Ich weiß nicht, ich glaube, sowas gibt's heute gar nicht mehr. Dass da immer am Schluss so eine Gesamteinschätzung der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers und dort eben dann auch, ja, ich weiß gar nicht, hat das die Berufsschule gemacht oder das volkseigene Gut? Das weiß ich nicht mehr. Aber wahrscheinlich das volkseigene Gut. Dann gab es so einen für uns Verantwortlichen, der mochte mich auch nicht besonders, ich ihn auch nicht. Also insofern war das gegenseitig. Aber ja, da musst du eben mit so einer Beurteilung leben. Und die wird ja auch nicht ganz falsch sein. Das wird schon stimmen.
Ich fand das immer spannend. Also so, es gab Ehrgeiz, aber es gab auch, sag ich mal, irgendwie so den Wunsch zum sich zurücklehnen.
Ja, es ist so, wenn ich, das gilt ja noch heute, ich kann in Hektik geraten, das ist gar nicht gut. Aber dann kann ich auch mich wirklich zur Ruhe setzen, sagen wir mal, und wirklich entspannen. Wenn mich ein Problem sehr beschäftigt, dann nicht. Dann habe ich auch Schwierigkeiten einzuschlafen, weil das immer in meinem Kopf kreist, das Problem. Ich habe festgestellt, man entwickelt sich natürlich im Laufe des Lebens, man verändert sich auch, man entdeckt Eigenschaften an sich, von denen man bis dahin gar nicht wusste, dass man sie hat. Aber im Kern ist man mit der Geburt abgeschlossen.
Das
darf man nicht vergessen. Die ganzen genetischen Bedingungen, die liegen eben schon vor und die kriegst du auch nicht geändert.
Sie hatten ja Eltern, die natürlich ein privilegiertes Dasein führen konnten in Berlin.
Meine Eltern, oder sagen wir mal so, es gab in meiner Grundschulklasse gab es zwei Kinder, die Eltern hatten, die sich gegen die Nazis aufgelehnt hatten. Mhm. Und die hatten mehr zu sagen als die anderen Eltern. Aber die anderen waren die Mehrheit. Mhm. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite war die Vielzahl an Büchern, was in der DDR alles Anfang der 50er Jahre erschienen ist, da kann man heute nur staunen. Mhm. Zum Beispiel das Buch King Ping Mei. Da werden alle möglichen Sexualstellungen bildlich dargestellt, etc. Das ist ein chinesisches Buch. Das ist in der DDR erschienen. Und meine Schwester und ich wussten auch, wo das stand, das Buch. Wenn die Eltern nicht da waren, haben wir natürlich da reingeguckt, aber im Kern eigentlich nichts verstanden. Ja. Und das Zweite war, das war wirklich ein Privileg, war der Besuch, den wir hatten. Mhm. Und zwar auch nach dem Mauerbau hatten wir Besuch aus den USA, aus Südafrika, aus Großbritannien, Frankreich, aus Belgien, ja. Holland und vor allem aus Frankreich. Mhm. Und das war eine Rarität in der DDR. Also viele Bücher. Und das, die anderen Privilegien, was so vermutet wurde, die hatte ich alle nicht. Ich war weder in einem Heim der Regierung noch in einem Heim des Zentralkomitees der SED. Und ich durfte genauso wenig reisen wie alle anderen DDR-Bürger bis zu meinem 40. Lebensjahr. Also im Januar 88 durfte ich dann das erste Mal Richtung Westen reisen. Das war schon beantragt von der Kulturvertretung der DDR in Paris für Januar 87, wurde aber abgelehnt im Januar 87. Und im Januar 88 wurde es dann genehmigt. Und als ich wiederkam aus Paris, war ich ein Stück freier, weil ich wiedergekommen war. Da konnte ich zum Beispiel zu dem Leiter der Abteilung Staat und Recht in der Bezirksleitung der SED Berlin sagen, ihr könnt den Leuten nicht sagen, die Frauen müssen 60 und die Männer 65 werden, bevor sie das erste Mal in ihrem Leben Paris sehen können. Mhm. Hätte ich das vorher gesagt, wäre das ein Grund gewesen, mich nicht reisen zu lassen. Mhm. Da ich aber wiedergekommen war, konnte ich mir das leisten, konnte ich das sagen.
Das sagen, genau. Und noch ein Stück freier sein dadurch. Und vorher gab es eine Reise, glaube ich, als Schüler nach Bulgarien.
Ja, als Kind mit meiner Schwester nach Bulgarien. Das war sehr aufregend, weil das in den 50er Jahren waren. In den 50er Jahren war in unserer Straße überhaupt noch niemand im Ausland, geschweige denn mit dem Flugzeug geflogen.
Und dann von Schönefeld.
Und wir beiden Kinder flogen auch noch alleine von Berlin nach Sofia mit dem Flugzeug. Na, da waren wir vielleicht aufgeregt. Und dann waren wir bei der Familie und wir waren sowohl am Schwarzen Meer als auch in den Bergen als auch in der Hauptstadt Sofia. Und in der Hauptstadt Sofia damals fiel mir Folgendes auf. An jeder Kreuzung stand eine Polizistin. Vielleicht gab es auch Polizisten, aber meistens waren es Polizistinnen. Und die richteten sich immer nach dem Verkehr. Also wenn da mal ein Auto kam, stellten sie sich so hin. Wenn da ein Auto kam, stellten sie sich anders hin. Und wenn wirklich aus zwei Richtungen, also die im rechten Winkel zueinander standen, zwei Autos kamen, da hat die also immer wieder auf Stopp gezeigt, damit da kein Unfall passierte. Und das war sehr selten der Fall. Und spannend, ich habe damals noch keine Ampel gesehen. Also heute sieht das natürlich alles anders aus. Insofern, man vergisst immer die Entwicklungen.
Ja, ja.
Wissen Sie, was ich für eine Kulturentwicklung erlebt habe, zeigt sich in zwei Dingen. Als ich ein Kind war, wurden erwachsene Männer, die sich liebten, noch eingesperrt. Heute können sie heiraten. In einem Leben wurde eine 2000 Jahre alte oder noch ältere Diskriminierung endlich überwunden. Und das Zweite ist die Küche. Als ich ein Kind war in ganz Deutschland, auch in der alten Bundesrepublik, gab es nur deutsche Küche.
Ja.
Es gab einen Standard.
Ja.
Und im Westen wurde über die sogenannten Gastarbeiter, kam dann die griechische Küche, die serbische Küche, die italienische Küche und so weiter. In der DDR viel weniger. Da gab es dann so ein paar internationale Restaurants. Und heute ist die Küche so international, dass man selbst in London essen gehen kann.
Ja.
Weil da gibt es ja auch einen Italiener und einen Chinesen und so weiter.
Und in der DDR gab es dann sicherlich auch mal eine chinesische Küche, oder?
Aber gab es in einem Hotel, das dann abgerissen wurde, gegenüber dem Palast der Republik, der auch abgerissen wurde. Mhm. Und da gab es ein chinesisches Restaurant in Berlin. Und da musstest du ein Jahr vorher Plätze bestellen, wenn du abends essen wolltest. Mhm. Und ich bin dann mit einer Freundin immer um 17 Uhr hingegangen. da war es leer, da bekam mir das dann immer. Und als meine Eltern geschieden waren, ging mein Vater mit uns entweder von was zum Flughafen Schönefeld oder wir waren in einem anderen Restaurant im Zentrum oder wir gingen ins Kino oder ins Zirkus oder ins Varieté. Also er musste ja immer was mit uns unternehmen. Und, und dann gingen wir oft, aber schon so 17 Uhr, ins Ganymed essen. Und da habe ich lauter Dinge kennengelernt, die es sonst in der DDR gar nicht gab. Zum Beispiel Weinbergschnecken, aber auch Froschschenkel und sowas alles, was so französische Spezialitäten sind.
Gute deutsche Sommerküche.
Ja. Aber der, nein, der Witz war, das gab es nicht etwa immer.
Nee, nee, klar.
Sondern einen Tag gab es mal das und einem anderen was anderes. Und da habe ich jetzt das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass eine negative Erscheinung auch eine kleine positive Seite haben kann. Wir waren natürlich traurig, dass sich unsere Eltern scheiden ließen. Aber wenn sie sich nicht hätten scheiden lassen, hätte unser Vater das nie mit uns unternommen. Ja,
klar. Und ich glaube, sie waren 10 oder 11, als die Scheidung war. Ja, so.
Ja, sie haben extra abgewartet, bis ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Mhm. Es war so 3., 4. Klasse war ich da. Wenn man mit 6 eingeschult wird, so 19, wird man dann so 10. Ja, so wird das gewesen sein.
Spannend. Und die Krankheit, auf die Sie ansprachen, war ja die Entzündung im Herzen quasi. Also schon etwas, ein halbes Jahr waren Sie
Krankenhaus, weil es dafür noch keine Antibiotika gab damals. Wissen Sie, was ich da kennengelernt habe? Die Besuchszeit, wenn mein Vater oder meine Mutter kam, ich dachte immer, die langweilen sich doch zu Tode. Und dann musste ich mir immer irgendwas einfallen lassen, was ich erzähle, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ja.
Also das ist schon verrückt, dass ein Kind, also mit 10, 9, 10, denkt, jetzt kommt der Besuch und ich muss jetzt hier für die irgendwie der Unterhalter sein.
Ja, und das habe ich in dem Film wieder getroffen von Harpe Kerkelings Kindheit, wie er immer meinte, seine Mutter, seinen Vater, seine Oma unterhalten zu müssen. Und das kenne ich, diesen Druck. Das habe ich ihm auch gesagt.
Woher kommt sowas? Ich meine, und zwar unterhalten mit Gesprächsstoff, ne, mit interessanten, ich weiß nicht, aber das ist natürlich, das überfordert natürlich ein Kind, ne, gerade wenn es im Krankenhaus liegt.
Naja, das kommt daher, dass ich mir vorgestellt habe, wenn ich irgendwie jemanden besuche, langweilt es mich ja nach 10 Minuten auch. Und so dachte ich, meinem Besuch langweilt es auch. Und was kannst du machen, damit sie diese Stunde durchstehen und sich nicht langweilen? So.
Was kann man dazu sagen, ne? Also wahrscheinlich. Es ist natürlich eine Illusion, ne? Es ist irgendein Gefühl, dass man da jetzt irgendwie was leisten muss, was wahrscheinlich gar nicht wahr ist. Die Leute kamen vielleicht einfach in Sorge und in einfach.
Klar.
Man kann auch schweigend zusammensitzen, alles wäre gut gewesen, aber das ist halt leicht ja gesagt. Ja.
Das gab es damals nicht. Die mussten immer an der Tür stehen, an der offenen. Wir hatten eine sehr strenge Zweitschwester. Also die Stationsschwester war sehr nett und ihre Stellvertreterin, die war das Gegenteil. Aber mein Vater konnte natürlich einen Charme entwickeln. Bei ihm weichte sie immer auf und der durfte dann auch mal zu mir ins Bett, ausnahmsweise.
Und Ihre Mutter nicht dann, oder?
Nee, natürlich nicht. Die musste
ein halbes Jahr, quasi ein halbes Jahr lang fast, oder? Konnte Ihre Mutter Sie nicht mal in den Arm nehmen und sagen?
Nein.
Oh, immer nur an der Tür. Und Gabriele auch nicht?
Nein.
Ihre Schwester?
Mein Vater auch nur einmal.
In einem halben Jahr, das ist ja.
Ja, dann, ich meine, wenn kind immer die Ansteckungsgefahr bestand, etc. Und das wollten sie nicht, gerade bei einer Herzinnenwandentzündung, wenn du dich dann zusätzlich ansteckst, kann das gefährlich sein. Weiß ich, was sie sich da so gedacht haben. Aber wissen Sie, der Professor, den habe ich bewundert, den Chef der Klinik. Und der war zu Recht Chef der Klinik, der ist später nach West-Berlin gegangen. Und zwar bei der erste Arzt war, der entdeckte, was ich habe. Und ein sehr guter Arzt muss sehr gut in der Diagnose sein. Therapie kannst du nachlesen. Da kannst du immer sagen, aha, das Mittel und so. Und dann musst du darauf achten und so. Aber rauszukriegen, was hat der eigentlich für eine Krankheit? Und bei seltenen Krankheiten ist das noch schwieriger. Und ich war ja bei zig Ärzten, ich war auch im Buch im Krankenhaus und sie wussten nicht, was es ist. Und der hatte nach meinem Gefühl eine halbe Stunde, es werden wahrscheinlich nur 10 Minuten gewesen sein, hörte er nur mit dem Stethoskop mein Herz an. Und dann machte er so, klappte das Ding zusammen und sagte, er hat eine Herzinnenwandentzündung. Und das stimmte. Und keiner vorher hat das rausgekriegt.
Und als Schüler hatten Sie dann ein bisschen Nachhilfeunterricht in dieser Zeit wahrscheinlich? Oder ein
Nein, das ist in der DDR, kann man sich heute auch nicht mehr, glaube ich, vorstellen, war es so, dass du im Krankenhaus immer Unterricht hattest. Also zweimal in der Woche kam eine Lehrerin vorbei und machte mit uns, entsprechend 3. Klasse, war ich ja da, Rechnen und Schreiben und Lesen. Das waren die wichtigsten Fächer. Also natürlich Musik fiel aus, Sport fiel aus und sowas, aber die Fächer. Und dann war ich ja noch ein halbes Jahr zu Hause und da hat meine Mutter das organisiert und ich nehme an auch bezahlt, dass mein Klassenlehrer zweimal in der Woche kam und mich unterrichtete, sodass ich im Stoff so drin blieb, dass ich kein Schuljahr wiederholen musste.
Und dann nach dem halben Jahr wieder ins Leben zurück.
Nach einem.
Ganz normal, nach einem sogar. Ne?
Kann man so sagen, ja. Denn ich war ja ein halbes Jahr noch zu Hause. Und dann durfte ich vorsichtig aufstehen und ein bisschen laufen und so weiter.
Also richtig.
Nee, das war keine angenehme Zeit.
Richtig traumatischer Einschnitt.
Weiß ich nicht, auf jeden Fall ein Einschnitt.
Ja, ich lese hier dieses schöne Zitat. Die Schule hilft, Begabungen und natürlich auch das Gegenteil davon zu erfassen.
Ja.
Ich habe so richtig lachen müssen, als ich das gelesen habe. Es ging um Zeichenunterricht.
Meine Qualität zu zeichnen war so, ich werde nie vergessen, wie die Lehrerin ich hatte und wie ich fand, ein schönes Plakat gestaltet für eine Landwirtschaftsausstellung. Und mein Bild kam nicht ran. Alle anderen bekamen ihr Bild wieder und dann sagte sie, leider gibt es nur eine 5. Wenn es eine 10 gäbe, hättest du die bekommen. Mein Plakat zurück. So, und da wusste ich endgültig, das wird nicht dein Job.
Es ist einfach auch hier so schön zu lesen, Sie bedauere das Ende der Notenskala bei 5.
Ja. Die hat das auch noch vornehm ausgedrückt.
Also, wie kann man etwas so Gemeines so schön formulieren, oder? Ich bedauere das Ende der Notenskala bei 5. Und, aber gut, das war Kunst. Das ging mir ähnlich. Also ich musste ja mal in Musik mal vorsingen und haben alle gelacht. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe seitdem kein Musikinstrument mehr in die Hand genommen. Die 7. Klasse.
Nein, ich kann auch überhaupt nicht singen. Ich kann auch keine Melodie halten. Und deshalb war es so, in der erweiterten Oberschule, also von der 9. bis zur 12. Klasse, hatten wir ja so eine Stunde Musik, glaube ich, in der Woche. Ein oder zwei, ne, ich glaube nur eine. Und eine Schülerin, also jede Schülerin, jeder Schüler musste einmal vorsingen. Und der Frechste von uns, der dann leider gestorben ist, noch während der Schulzeit, der sollte singen, der sagte, na, ich singe hier nicht vor der Klasse. Daraufhin sagte er, ja gut, eine nicht erbrachte Leistung ist eine 5. Punkt. Und dann, es gab bei uns ja nicht die 6, die schlechteste Note war 5. Und das war interessant, weil das dann keiner mehr machte, weil keiner eine 5 kriegen wollte. Und irgendwann war ich dran. Und da saßen wir so in Reihen, so in 5 Reihen hintereinander. Und ich saß in der 2. Reihe und sagte so zusammen. Und ich dachte, was machst du jetzt? Und dann sagte er, ach, Gregor fehlt. Gut, dann nahm er eine andere Schülerin an. Und keiner sagte, das war das, da sitzt er doch.
Ja.
Den hätte ich dann auch wahrscheinlich, hätte ich einen versuchten Totschlag begangen, ja, wenn er es gesagt hätte. Aber er hat es nicht gesagt. Und dem fiel es die ganze Zeit nicht auf. Aber er hatte bei mir ein Häkchen gemacht. Also er machte erst das Häkchen und dann rief er meinen Namen. Dadurch kam ich nie ran.
Genial.
Denn er beim nächsten Mal dachte er, ich habe schon gesungen, weil er ein Häkchen dran war.
Ja.
Also das werde ich auch nicht vergessen. So ein Glück im Unglück. Also für mich war das ein Unglück, dass ich hätte vorsingen sollen. Ja? Aber
und trotzdem das rettende Häkchen.
Ja.
Es gab bestimmt, also zum Beispiel haben Sie über Ihren Physiklehrer sehr liebevolle Worte gefunden. Und zwar, weil Sie sagten, das Schöne war, wie ihm die ganzen Versuche immer misslangen.
Ja. Aber der war so nett und so ein bürgerlicher, so ein gediegener, bürgerlicher Mann. Den mochten wir alle. Das war auch unser Klassenlehrer. Ja, das stimmt. Und er hat zu mir gesagt, er hatte wenige Schüler, die sehr gut in Mathe und in Physik waren. Viele Schüler, die schlecht in Mathe und Physik waren. Aber ich bin der Einzige, der sehr gut in Mathe ist und eine absolute Pfeife in Physik. Das ist eine andere Form von Fantasie. Mathematik hat eine formale Logik. Der kann ein Jurist immer folgen. Interessant. Aber die Physik, die Mechanik geht noch, die ist ja auch mathematisch. Aber wenn eine Frau in Peking vor der Kamera steht, reinquasselt und in weniger als einer Sekunde sehe und höre ich sie in meinem Fernsehgerät über Pixel in der Luft und Antenne, ich sehe das nicht vor mir. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie dieses Bild fliegt durch. So, und da mir dafür die Fantasie fehlt, fällt mir Physik eben schwer oder viel mehr Physik schwer. Heute mache ich ja kaum noch Physik.
Aber das ist das Physik, ne? Das übersteigt ja unser aller Vorstellungsvermögen. Deshalb drehen wir ja auch alle so ein bisschen am Rad, dass wir.
Ja, aber Physikerinnen und Physiker müssen eine andere Form von Fantasie haben, um das irgendwie doch vor sich zu sehen. Ich weiß es nicht.
Oh, kleine Pause, bitte einmal an die frische Luft. Wir spielen ein ganz kurzes Spiel. Sie ziehen einfach einen Zettel und lesen ihn vor und wir schauen, was uns dazu einfällt.
Ha, hier steht drauf, Hausaufgaben. Da kann ich nur kurz Folgendes erzählen. Ich habe fast immer die schriftlichen Hausaufgaben gemacht, es sei denn, ich habe sie vergessen, und nie die mündlichen. Und als ich dann irgendwann in meinem Leben mal fast versetzungsgefährdet war, ich war versetzungsgefährdet, da habe ich mir einen Ruck gegeben und habe gesagt, du machst ab jetzt alle schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben.
Und die mündlichen Hausaufgaben.
Und ich rate allen Schülerinnen und Schülern, mach die schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben. Das Leben ist viel angenehmer. Es war mir so peinlich, dass plötzlich bei uns wurde sowas ja immer offiziell gesagt, beim Halbjahreszeugnis, er sagte, dass ich versetzungsgefährdet sei. Und im Unterschied zu allen anderen Schülerinnen und Schülern meiner Klasse, und da gab es welche, die halt hielt ich für dümmer als mich, aber
das
dass
das
die ein Zeugnis hatten. So, und das ist interessant, dann wirst du besser, aber bis die Lehrerinnen und Lehrer das merken, das dauert ja auch eine Weile. Und dann war ich doch schon zum Ende der 10. Klasse 3 und zum Ende der 11. Klasse 2 und habe eigentlich alles nachgeholt. Also das ist viel einfacher. Das muss ich euch sagen, wenn ihr von Anfang an schriftliche und mündliche Hausaufgaben macht. Ist ein bisschen langweilig, weiß ich ja.
Nein, aber wichtig. Ich glaube, so einen Moment hatte ich nämlich auch mal. Und dann war irgendwie Schalter umgelegt. Und wenn man sogar die mündlichen Hausaufgaben macht, also dann hat man wirklich seinen Ehrgeiz wiedergefunden. Nehmen Sie den nächsten, oder? Ich nehme den nächsten. Kuscheltier. Was sind das für Begriffe? Kuscheltier. Also ich hatte tatsächlich so eine flauschige Ente als Kuscheltier.
Ich hatte eine schwarze Puppe, das weiß ich noch. Die hieß damals natürlich anders. Aber ich nehme an, heute sagt man dazu schwarze Puppe. Die habe ich geliebt. Die war sehr schön. Dann ließ meine Mutter sie reparieren. Dann war es nicht mehr meine Puppe. Ja. Und bei meiner Tochter war es so, dass wir hier Kuscheltiere kauften. Aber es gab so ein Reklamebärchen, als wir den Kinderwagen gekauft haben. Der lag da einfach so drin. Das war ihr Kuscheltier. Du kannst die anderen alle vergessen. Und dies haben wir nie repariert und so. Der blieb immer, wie er war.
Kuscheltiere ist eine irrationale Bindung. Die kann man nicht reparieren. Ne? Entweder ist sie da oder nicht.
Schulkleidung. Also, meine war ganz normal. Und ich bin ja auch gegen eine einheitliche Schulkleidung. Manchmal komme ich in Zweifel, wenn ich merke, dass es eine Konkurrenz gibt hinsichtlich der Klamotten. Also, wer hat die teuersten Jeans und so weiter? Da denke ich mir, hat so eine einheitliche Schulkleidung auch wieder einen Vorteil, weil es keinen Unterschied zwischen Arm und Reich gibt. Klar, alle tragen das Gleiche. Aber eigentlich bin ich wieder dagegen. Also so zwei Seelen gibt es da an meiner Brust.
Das ist auch etwas, was man lange diskutieren kann.
Ja.
Geschichtsunterricht. Das ist
ja, das finde ich sehr spannend. In der DDR war es so, dass man so in der 5. Klasse die Antike hatte und dann auch noch das Mittelalter. Und dann entwickelte sich das bis zur Geschichte der DDR. Und was mir fehlte, ist, dass man an der erweiterten Oberschule nicht nochmal die Antike und das Mittelalter durchgenommen hat und auch die Religionsgeschichte nur kurz. Natürlich kam Martin Luther vor und so, aber alles sehr kurz. Das fand ich, dass wir noch nicht genügend gebildet waren historisch.
Also auch versteckte Curricula, ein bisschen Regimetreue, die sicherlich hier
das
und
sowieso, das war aber natürlich vor allen Dingen so beim Staatsbürgerkundeunterricht, aber natürlich auch beim Geschichtsunterricht. Und sehr gut war der Unterricht in Mathematik, überhaupt in den Naturwissenschaften, auch in Physik und Chemie und Biologie und Geografie. Und in Deutsch, also zumindest bei mir. Wir hatten ein ganzes Jahr nur Literatur der Bundesrepublik Deutschland. Ein ganzes Schuljahr.
Martin Walser.
Gab's im Westen nicht, ja.
Andersrum.
Ein ganzes Schuljahr.
Literatur der DDR. Autoren wurden bei uns eher stiefmütterlich behandelt.
Ja, und dann gab es an jeder Schule einen Schulgarten. Und dann hatten wir Nähunterricht. Und dann hatten wir Werkunterricht. Also da mussten wir Papier kleben, dann mit Holz umgeben, dann mit Metall umgeben. Und dann gab es den Unterrichtstag in der Produktion. Also ein paar Jahre. Da waren wir einen Tag in der Woche in der Produktion, haben wir gesehen, wie wirklich gefeilt gearbeitet wird, was hergestellt wird. Das war natürlich auch spannend. Also ein paar Sachen hätte man sich ansehen und übernehmen können, ein paar auch nicht. Also immer schön differenziert sehen.
So, jetzt geht's weiter, wenn du dich wieder hinsetzen könntest. Danke. Es gibt bestimmt auch Lehrer, die Sie damals sehr bewundert haben. Also es gab den Physiklehrer, es gab den
Deutsch war auch ein Fach, was Sie gerne gemacht haben?
Fantastisch. Die lebt noch. Meine Deutschlehrerin ist natürlich jetzt uralt. Und das war, die hat bei uns Deutsch und Latein unterrichtet. Und in Deutsch war ich ziemlich gut. Und in Latein war ich zu faul, die Vokabeln zu lernen, um es ehrlicherweise zu sagen. Und einmal hat meine Nachbarin mir die Arbeit geschrieben. Das war die Beste der Klasse. Und sie selbst schafft die ihre nicht mehr bekannt, nur eine 3. Da war sie aber auch sauer, was ich auch verstehen konnte. Aber der Witz war, wie meine Lehrerin mir die Arbeit zurückgab und laut sagte, die beste Arbeit hat Gregor geschrieben. Und die ganze Klasse lachte, weil die natürlich wussten, dass das nie von mir sein kann. Das wussten sie auch. Aber da sie mich nicht erwischt hatte, gab es logischerweise trotzdem eine gute Note.
Ich muss noch unbedingt darauf kommen, 2, 3 Dinge, die mich hier so irgendwie doch fasziniert haben. Also erstmal war natürlich der Schulabschluss ist spannend, also die Feier in Bindo. Wir tranken nicht nach Kräften, sondern weit darüber hinaus. Ich habe gelacht, also quasi Abitur oder Abschluss der Schule und dieses einerseits ist man in so einer Gruppe drin und trotzdem sind sie, sage ich mal, auch ein Einzelgänger geblieben. So wie ich am Anfang meinte, ein Einzelgänger mit Gruppensinn. Und das finde ich irgendwie spannend. Also sie waren dabei, sie haben mitgetrunken, sie waren am nächsten Tag auch nicht ganz gesund mehr, aber trotzdem.
Ja, und wir wurden wegen einer schweren Ordnungswidrigkeit dann eingeladen dorthin. Da saß eine Kommission und wir bekamen alle Ordnungsstrafen. Wahrscheinlich haben die überlegt. Aber sie haben sich dann für diesen Weg entschieden. Und einer war ja so rotzfrech, da sagte der Polizist, neulich habe ich einen Dieb gestellt, erzählte er uns, als wir da so angetrunken durch die Wege liefen. Den habe ich ermittelt, daraus. Und da sagte einer, ich dachte, der hat seinen Personalausweis liegen lassen. Also damit beleidigte er ja den Polizisten. Aber der hat es, glaube ich, nicht richtig mitgekriegt. Da waren wir ganz froh. Also so ein paar Details vergisst du eben nicht. Deshalb sage ich mir immer, wenn man so über Jugendliche herzieht, dass sie laut sind, dass sie das sind. Man hat immer vergessen, wie man selber in dem Alter war. Ne? Und das darf man nicht.
Das war die
etwas mehr Nachsicht mit Jugend an den Tag legen, weil man selber mal jung war und da war man keineswegs immer ein Vorbild, sondern oft auch das Gegenteil.
Absolut. Und eine andere Stelle hat mich genau in dieser Hinsicht auch noch interessiert. Diese Zeit danach, also die Suche eigentlich nach dem Beruf oder wo soll es hingehen. Damals war nicht sofort klar, was es werden sollte. Sie waren einmal im Außenministerium auf Raten, glaube ich, ihres Vaters, wo dann
es gab welche, die sollten Diplomaten werden und die wurden in Moskau ausgebildet für internationale Beziehungen. Da hätte ich also auf jeden Fall, hätte ich Russisch lernen müssen. Mhm. Ich hätte dann noch auf jeden Fall Englisch lernen müssen und dann noch eine Sprache, da wussten sie noch nicht, ob eine indische Sprache oder eine belorussische Sprache, also Flämisch oder Hindu, das war noch offen. Mhm. Und so weiter. Und die war so streng, die Frau. Ach, die hatte so riesiges, blondes, gefärbtes Haar. Und sagte mir, die ersten Ferien musst du da bleiben, um erst noch Russisch zu lernen. Du musst jetzt einen Intensivkurs besuchen in Halle für Russisch. Und ich habe gesagt, Moment mal, das heißt, ich habe ja keine Ferien. Nein, du hast gar keine Ferien.
Und dann wurde das unattraktiv.
Und meine Schlussfrage war, weil mein Vater mir versprochen hatte, dass er mir zum Abitur, wenn ich es mit gut mache, sehr gut hat er nicht erwartet, und ich machte es mit gut, dass ich dann von ihm Motorroller bekomme. Auf den warte ich übrigens bis heute. Den habe ich nie bekommen. Und dann habe ich die gefragt, ob ich den Motorroller mitnehmen darf nach Moskau. Und da sagten sie natürlich, auf gar keinen Fall. Also, und das wäre schon aus juristischen Gründen gar nicht gegangen. Ja. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall kam ich raus und war so bedient, dass ich gesagt habe, das tue ich mir nicht an. Dann sagte sie mir, ein Sohn eines Politbüromitglieds ist dort der Parteisekretär. Das klang alles so eng und dogmatisch.
Obwohl es eben natürlich diese ganzen Freiheiten bedeutet hätte, also Reisen.
Wenn ich dann Diplomat gewesen wäre, wäre ich ja entweder nach Indien oder in den Raum geschickt worden oder ich wäre nach Belarusland in den Raum geschickt worden. Also auf jeden Fall in den Westen. Aber obwohl ich das wusste, war es für mich so erschreckend, dass ich gesagt habe, nee, mach ich nicht. Dann war ich aber zu feige, ja zu rufen, weil Ich dachte, den Don hat mich dann so.
Dann hat es der Vater übernommen.
Ja. Und dann habe ich ihn einmal gesagt, Pap, kannst du so nett sein? Und da anrufen, dann sagt er, na gut, das mache ich. Und der Witz war, dass ich dann abgesagt habe, dem Außenministerium, das heißt, mein Vater hat für mich abgesagt. Und dann war diese Leere da. Und das habe ich eigentlich auch genossen. Bis ich dann eben die Mutter einer Mitschülerin traf. Und die war die Frau von Rechtsanwalt Friedrich Wolf. Und zur Entscheidung Jurastudium kam es dadurch, dass sie zu mir sagte, was willst du denn nun studieren? Ja. Ich dachte auf der Straße, sag ich, weiß ich nicht.
Ja.
Dann sagt sie, na dann studier doch Jura. Und da sage ich, um Gottes Willen, dann muss ich alle Gesetze auswendig lernen. Und da sagte sie, nein, mein Mann sagt immer, man muss nur wissen, wo es steht.
Das kam ihrer Arbeitshaltung entgegen. Und,
Ja, aber nein, dann kam der entscheidende Satz. Sie sagte wirklich zu mir, außerdem sagt mein Mann immer, Jura ist ein Studium für Doofe.
Ja, und da fühlten sie sich das komplett gesehen.
Das imponierte mir. Ich war mit 18 nicht scharf darauf, jeden Tag mich tot zu arbeiten. Und habe gesagt, na dann studiere ich einfach Jura. Und wusste von Anfang an, dass ich Rechtsanwalt werden will.
Spannend. Und vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Herr Gysi. Dankeschön, dass Sie
Zeit sich genommen haben. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
Danke.
Danke.
So, meine Lieben, frischen Schulstoff gibt es immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ganz wichtig, gebt bitte eine gute Note. Eine 2-3 oder von mir aus auch ein schwach ausreichend. Hauptsache, ich werde Lehrer des Jahres. Und bevor ihr in die Pause geht, hier nochmal alle Mitglieder meines Cholerikums. In der Kaffeeecke Executive Producer Sabrina Andorfer. Wie immer nicht vorbereitet, Projektleitung Eva Hoos. Auf dem Weg in die Tonhalle, Redaktion Clara Diekmann, Stundenplanverantwortliche und erste Aufnahmeleitung Carlotta Schuld. Leitung der Medien AG, Sounddesign und Postproduktion Lorenz Schuster. Nachsitzen mit Herr Schröder ist eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von MDR Jump mit mir, Johannes Schröder, als Host. In freundlicher Zusammenarbeit mit meiner engagierten Schulleitung HB Management.
Und hier noch ein Hinweis aus der Redaktion. Ja, es ist kaum zu glauben, aber es gibt auch noch andere lustige Podcasts. Zum Beispiel Wahrheit ohne Pflicht beim WDR.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe jetzt endlich meinen eigenen Podcast. Es gibt ja immerhin 3 gute Gründe, warum ich einen eigenen Podcast brauche. Erstens, ich bin eine Frau. Zweitens, ich bin eine Minderheit. Comedian ohne einen eigenen Podcast. Egal. Drittens, wir sind nicht nur unterhaltsam.
Also habe ich immer noch ein BH, Körbchengröße 75B, ich habe aber Doppel-D.
Sondern sprechen auch Themen an, über die einfach viel zu wenig gesprochen wird, wie...
Ach, wenn du einen Typen hast, der ein Problem damit hast, dass du nicht im Kloster vorher gelebt hast, dann ist es wahrscheinlich für dich dann auch einfach der falsche Typ.
Zusammen mit Promis und Nicht-Promis sprechen wir über Themen, die uns wirklich am Herzen liegen. Also, ich freue mich auf euch.
Jeden Mittwoch in der ARD Audiothek Wahrheit ohne Pflicht und Donnerstag sind wir dann wieder dran.